Donau 3 FM, Weihnachtsmarktradio, jedes Mal mit interessanten Gästen. Und heute haben wir einen Gast, ja, man musste korrekterweise natürlich sagen, eine Gästin, die so nah am Weihnachtsmarkt war. Wir stehen direkt mit unserem gläsernen Studio am Ulmer Münster und dort hat sie lange Jahre gearbeitet. Steffi Ginsbach ist heute bei uns. Ja, Steffi, stell dich doch einfach mal kurz vor, wie du dich uns beschreiben würdest. Was machst du?
Also, ich bin Stefanie Ginsbach, ich bin 41 Jahre alt und bin Pfarrerin der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Ich glaube, das ist so die Kurzversion.
Die Kurzversion wirft ja schon die erste Frage auf. Pfarrerin, ja, vielleicht gefühlt für viele ein Männerberuf. Was macht dieser Beruf Pfarrerin für dich aus? Oder vor allen Dingen, wie kann man sich bei dir zum Beispiel einen ganz normalen Werktag vorstellen? Was tut man da den ganzen Tag?
Da gibt's keinen Tag wie jeder andere. Also es ist jeden Tag neu. Mein Alltag ist geprägt von Begleitung von Menschen natürlich. Also in jeder Lebenslage bin ich da und auch gerne bereit, Menschen zu begleiten. Das liebe ich auch am meisten an meinem Beruf. Ich habe ein Deputat an Schulunterricht, im Moment an einem Gymnasium hier in Ulm. Und natürlich feiere ich auf unterschiedlichste Weise Gottesdienste, also unter der Woche vor allem in Pflegeheimen oder auch mal mit der Kita oder in der Schule und sonst natürlich am Wochenende, meistens mehrere.
Du hast es schon angesprochen, die Wochenenden sind natürlich ja die Hauptarbeitszeit wahrscheinlich für eine Pfarrerin und du sagst dann auch noch mehrere Gottesdienste. Wie schafft man das überhaupt, sich nicht nur einmal auf einen Gottesdienst einzulassen?
Also ich glaube, es ist zum einen Übungssache. Und zum anderen ist es schon auch so, dass wenn ich Gottesdienste feiere, dass mich das auch selber beseelt und bereichert. Also es ist nicht nur anstrengend. Natürlich, also wenn ich zum Beispiel jetzt hier am Ulmer Münster 4 Gottesdienste an einem Sonntag hatte, da komme ich schon auch am Abend raus und muss überlegen, wer ich eigentlich bin. Aber es ist dann auch so, dass man dann sich auch Freiräume dazwischen nimmt und einfach gut auf eine Balance achtet. Das gelingt nicht immer ausnahmslos gut, aber ich glaube, man muss das üben und sich ein bisschen auf Selbstfürsorge einlassen.
Das klingt also nicht so, als ob du eine 40-Stunden-Woche hast. Wie geht das dann überhaupt, wenn man Überstunden ansammelt? Kann man die überhaupt abfeiern? Und kannst du einfach mal in die Stadt gehen, shoppen gehen wie jede andere Frau und einfach mal den Beruf vergessen?
Das mache ich halt einfach, ehrlich gesagt. Also, da, ja, also wir haben tatsächlich eine Wochenarbeitszeit und mit der wird schon auch gerechnet von deutlich über 40 Stunden jede Woche. Aber wir können viele Bereiche unseres Alltags selber gestalten. Also wann ich mir wie wo Termine reinlege, das kann ich auch selber an vielen Stellen bestimmen. Und das Einzige, was natürlich wirklich fix ist, sind gottesdienstliche Termine und Unterricht. Und so Seelsorgetermine oder Besprechungen oder solche Sachen, die kann ich wirklich selber bestimmen. Da ist eine große Freiheit drin. Und da nehme ich mir dann auch die Freiheit, wenn ich weiß, ich habe eine wirklich dicht gepackte Woche, dass ich mal eine Stunde einplane, um kurz durchzuschnaufen, Kaffee zu trinken, mit meinen Jungs eine Runde Kniffel zu spielen oder sonstige Dinge.
Jetzt war Pfarrerin ja nicht dein erster Beruf. Wie hast du denn nach der Schule beruflich angefangen?
Ich wollte ganz bestimmt keine Pfarrerin werden. Ich kam zum Fahrberuf wie der Fisch zum Fahrrad. Und ich war zwar auf einem evangelisch-theologischen Seminar in Blaubeuren und habe dort mein Abitur gemacht und habe aber ganz festes Ziel gehabt, ich werde Ärztin. Ich wollte immer in die Herzchirurgie gehen und habe schon während meiner Schulzeit im Rettungsdienst viel gearbeitet, unter anderem auch hier in Ulm. Das heißt, damals war die Rettungswache da noch in der Frauenstraße oben und da habe ich quasi auch einiges gemacht damals. Und in meinen Einsätzen und auch in der Zeit an der Herzklinik in Heidelberg ist mir immer wichtiger geworden, Menschen längerfristig zu begleiten. Ich habe gemerkt, wenn ich die dann quasi in den OP abgegeben habe oder nach einem Notfall übergeben habe an die Klinik oder wenn ich Menschen dann auch irgendwie begleiten durfte eine ganze Weile lang und dann wurden die Patienten entlassen. Das war für mich irgendwie immer so ein schmerzhafter Moment und gleichzeitig auch zu spüren, ich möchte Menschen mehr geben als medizinische Unterstützung. Ich war von jeher tief verwurzelt im christlichen Glauben. Ja, dann gab es so den Moment, wo ich dann überlegt habe, hopp oder top, Medizin oder nicht. Und dann fiel die Waagschale zugunsten der Theologie. Und ich dachte, jetzt probiere ich das halt mal. Und wie man sieht, war es eine gute Entscheidung.
Das heißt, so von der Herzchirurgie betreibst du dann heutzutage immer noch, dass du das seelische Herz dann vielleicht doch pflegst, anstatt diesem biologischen Herz. Du hast es ja erklärt, dass es ja scheinbar doch in dir lebt, einfach für andere Menschen da zu sein und mehr zu tun, als man vielleicht normalerweise tun würde. Aber das Theologiestudium angesprochen. Ist das nicht furchtbar trocken?
Es kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt sehr unterschiedliche Bereiche in der Theologie. Die einen liegen einem mehr, die anderen liegen einem weniger. Und es gibt natürlich auch wirklich fachpraktische Bereiche, in denen wir gut ausgebildet werden. Und insofern, also kann ich mich da eigentlich nicht beschweren. Ich habe immer Ecken gefunden, die mich interessiert haben.
Theologiestudium, gut, katholisch geht man davon aus, das sind dann tatsächlich sehr viele Männer. Wie ist es denn im evangelischen Theologiestudium? Ist das dann auch so ein Männerstudium oder seid ihr da gut durchmischt gewesen?
Also zu meiner Zeit waren wir wirklich gut durchmischt. Und ich nehme auch immer mehr junge Theologinnen und Theologen wahr, die das auch ganz wichtig finden, dass es eine weibliche Form von Präsenz im kirchlichen Raum gibt. Und ich erlebe das auch bei den Vikarinnen, die jetzt hier zum Beispiel auch in Ulm noch unterwegs sind oder oben auf der Alp, wo ich jetzt unterwegs bin. Das ist quasi selbstverständlich inzwischen im evangelischen Bereich, dass auch Frauen Pfarrdienst übernehmen.
Das heißt, der Pfarrdienst ist für dich kein Männerberuf mehr, sondern geschlechtsneutral oder für alle offen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir hier auch in einem landeskirchlichen Bereich sind, Ulm, um Ulm herum, der da sehr offen ist. Das ist, glaube ich, in der kompletten evangelischen Kirche sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich hatte an keiner Stelle meines beruflichen Daseins jemanden, der mir gegenübertrat und sagte, was suchen Sie da auf der Kanzel? Das erlebe ich im digitalen Raum eher. Aber das habe ich jetzt zum Beispiel in Präsenz noch nie wirklich wahrgenommen, dass jemand mir da irgendwelche Kompetenzen abgesprochen hätte.
Du hast gerade selber den digitalen Raum angesprochen. Du bist ja sehr aktiv auf Facebook, Instagram, auf LinkedIn findet man dich. Also bist du ja nur privat so internetaffin oder ist das Internet und die ganzen sozialen Medien auch ein Teil deiner Seelsorgepraxis?
Das ist so geworden. Also ich erinnere mich, als 2020 die Corona-Krise kam und es quasi alles platt war und wir auch keine kirchlichen Handlungsräume mehr hatten, da habe ich so den digitalen Raum mehr und mehr für mich entdeckt. Ich habe da immer auch ein bisschen Spaß dran gehabt, privat den zu bespielen und habe das dann auch beruflich geöffnet. Also habe dann einfach angefangen zu zeigen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag und habe dann auch mit kleinen seelsorgerlichen Inputs oder kleinen Gebeten oder Texten versucht, Menschen zu bereichern, ihnen nahe zu kommen. Du hast vorher gesagt, irgendwie da am Herzen dran zu sein. Das fand ich dort ganz, ganz spannend und habe mich da dann reinentwickelt ein Stück weit, habe das immer mehr intensiviert und habe da großen Spaß dran. Und jetzt hat die Landeskirche daraus auch im Grunde ein Großprojekt gestaltet, indem sie 12 Sinnfluencer, nennen wir die, unterstützt dabei, dass sie quasi kirchliches Handeln in die sozialen Medien eintragen. Und da darf ich jetzt seit Neuestem dabei sein. Da freue ich mich total.
Ist das auch so eine Auswirkung deiner Arbeit im Ulmer Münster? Der damalige Dekan sitzt ja jetzt in ganz anderer Position als Bischof eben in der Landeskirche ganz weit oben. Ist das dann so, ja, auch ein Punkt gewesen, so ein Auslöser, diese Zusammenarbeit im Ulmer Münster digital? Oder hast du da erstmal Widerstände gehabt, dass es geheißen hat, ja, das Ulmer Münster steht seit dem Mittelalter, wir brauchen hier kein Internet?
Nein, also ich glaube, das lief ehrlich gesagt eher so nebeneinander her. Ich habe jetzt am Ulmer Münster keinen Schwerpunkt auf dem Entwickeln meiner digitalen Präsenz in den sozialen Medien gehabt. Wir haben hier aber am Ulmer Münster digitale Themen verwirklicht. Also ich habe zum Beispiel in meiner Zeit hier die Homepage neu aufgesetzt oder wir haben gemeinsam versucht, soziale Medien erstmal fürs Ulmer Münster in Gang zu setzen. Die Akzeptanz, daran lag es glaube ich nicht. Ich glaube, es lag mehr an den Ressourcen und an den Kapazitäten und dem Wissen und Können darum, wie bespielt man sowas gut. Und ich glaube, da war einfach so ein bisschen noch eine Vorsicht da, aber ich denke, das ist gar nicht mehr wegzudenken. Soziale Räume gehören zu real existierenden Räumen heute, finde ich, dazu.
Heißt es, dass die evangelische Landeskirche in 5 oder 10 Jahren Digitalpfarrer hat, die gar keine physische Pfarrei haben, sondern wirklich rein im virtuellen Raum arbeiten?
Also, das gibt es schon. Es gibt schon Pfarrer, die nur für den digitalen Raum zuständig sind. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht mehr wird, dass es auch echte Dienstausweisungen dafür gibt oder dass es vielleicht auch in Kombination geht. Ich meine, ich mache das so im Grunde neben meinem normalen Pfarramt pseudo-ehrenamtlich nebenher. Also jeder, der soziale Arbeit macht in den digitalen Medien, weiß, das geht eigentlich gar nicht so, ein bisschen was nebenher zu machen. Man braucht da einfach auch Zeit dafür. Vielleicht kommt es noch. Das wäre eigentlich, fände ich, eine schöne Sache. Denn ich nehme schon wahr, dass wenn ich Informationen oder Inhalte verbreiten möchte, es gibt so wenige junge Menschen, die sagen, okay, ich lese jetzt jeden Morgen beim Kaffee die Tageszeitung. Aber mal kurz durch Insta scrollen oder Facebook angucken oder sonstige Medien anschauen, das machen dann doch eher viele. Und ich glaube, dass da eigentlich eine große Chance drin liegt.
Ist Instagram und drüber scrollen nicht eigentlich zu oberflächlich, um wirklich Seelsorge zu betreiben, in die Tiefe zu gehen, ja auch mal den Ängsten, den Sorgen, die Menschen haben, wirklich auf den Grund zu gehen? Funktioniert das?
Ich glaube, es kann nur ein Zusatz sein. Also ich glaube nicht, dass digitale Seelsorge den realen Raum ersetzen können. Also ich würde mir zum Beispiel nie vorstellen können, jemanden in einem Trauerfall über einen Insta-Chat zu beseelsorgen, jetzt mal plakativ gesagt. Ich glaube, da braucht es ein reales Gegenüber. Aber wenn ich Fragen habe zum Thema Kirche oder wenn ich nicht so richtig weiß, wie ist denn das eigentlich, darf man sowas oder solche Fragen, das kann man da, glaube ich, gut abbilden. Ich habe damals, als es Corona-bedingt nicht möglich war, in Präsenz Dinge zu tun, habe ich das als sehr gute Krücke empfunden, digitale Möglichkeiten zu nutzen, zum Beispiel auch die Streaming-Möglichkeiten für Gottesdienste. Damals haben wir so einen digitalen Adventskalender mal gemacht. Aber das ersetzt nicht wirklich, zumindest für mich, das, was wir in real tun. Also es wäre ja fatal, wenn ich jetzt quasi sage, ich mache gar keine realen Gottesdienste mehr vor Ort in der Kirche, sondern ich setze mich in mein Wohnzimmer aufs Sofa und mache nur noch Wohnzimmergottesdienste digital. Kann man, glaube ich, machen, aber nur als Kombination mit dem, was vorfindlich ist, weil christlicher Glaube braucht Gemeinschaft, glaube ich.
Jetzt hast du ja doch ein ganz breites Spektrum, ja, schon als junge Frau eben im Rettungsdienst die Erfahrungen gesammelt, dann hier als Münsterpfarrerin, also in einer der größten evangelischen Kirchen, die wir in Deutschland haben, und dann, ja, vielleicht für mich als außenstehender Betrachter, so dieser harte Cut, du bist jetzt auf dem Land. Du hast eine Pfarrei übernommen, die, ja, gerade frisch zusammengefügt ist, drei Ortschaften. Der Pfarrer ist in den Ruhestand gegangen, ja, und jetzt stehst du da. Was erwartet dich da? Gibt es da schon sowas wie Alltag?
Nein, also im Grunde habe ich jetzt vor wenigen Tagen erst meinen Dienstantritt dort gehabt. Die Investitur ist erst am 15. Dezember, also diese offizielle Einführung. Ich bin noch quasi im Ankommen und im mich reinfinden, aber ich freue mich auch ganz arg auf diese drei Gemeinden, die einfach Lust haben, miteinander Neues zu gestalten und aufzubrechen und, glaube ich, sich auch freuen an einer Pfarrerin, die einfach noch ein bisschen Ideen hat und die auch gerne verwirklichen will.
Wenn ich jetzt so auf deinen Accounts so ein bisschen nachgeschaut habe, dann wird es aber nicht so einfach, weil du wohnst ja noch in Ulm, draußen auf dem Land, deine Gläubigen. Wie schaut es denn zum Beispiel mit deinem Pfarrhaus aus?
Da haben wir, glaube ich, eine Großbaustelle die nächsten zwei Jahre. Da muss man einfach vieles dran machen. Das ist auch ganz normal. Das ist nicht ungewöhnlich, wenn man eine Stelle neu antritt. Aber dadurch, dass ich ja auch hier Religionsunterricht in Ulm gebe, finde ich das jetzt relativ unproblematisch, in Ulm quasi weiter noch ein bisschen zu sein und dann eben rauszupendeln auf die schöne Schwäbische Alb.
Sind die Gläubigen dann auf dem Land anders wie die Gläubigen in der Stadt? Ist das für dich so ein Reiz?
Ja, ich finde schon, es gibt einen Unterschied. Ich finde, die Identifikation mit der eigenen Kirchengemeinde ist sehr, sehr hoch auf dem Land. In der Stadt ist man halt ein großer Player unter anderen. Also es gibt da viel mehr andere Möglichkeiten, sich auch in seiner Freizeit irgendwie zu beschäftigen oder ehrenamtlich auch tätig zu sein. Und oben in den Dörfern auf der Schwäbischen Alb habe ich schon so den Eindruck, da hat Kirche noch einen Stein im Brett und gehört zum Lebensalltag und zur Lebenswirklichkeit von Menschen sehr intensiv dazu.
Lebenswirklichkeit von Menschen ist natürlich einmal der Ort, wo man wohnt, aber natürlich auch die Jahreszeit. Und jetzt sind wir mitten in der Adventszeit, Weihnachten naht. Beobachtest du, dass die Menschen da gläubiger sind, dass die eher einen Zugang zu Kirche und Glaube haben?
Also ich nehme schon wahr, dass die Adventszeit eine Zeit ist, in der so die Sinnfrage immer mal wieder zum Tragen kommt. Nach diesem Novembertief habe ich immer so den Eindruck, ist es schön, dass es dann anfängt zu funkeln und zu leuchten überall und dass sich Menschen trotz aller weihnachtlichen Shopping-Wut und so weiter, dass man sich schon überlegt, wer bin ich und wo will ich hin und was gehört zu meinem Leben dazu, was trägt mich vielleicht auch. Und das nehme ich schon auch wahr, dass das ein Thema ist, das viele Menschen derzeit sehr beschäftigt, zumal ja angesichts die innenpolitische und weltpolitische Lage uns doch schon auch vor manche Fragen stellt.
Oft ist es aber doch dann so, dass diese Besinnung, diese Besinnlichkeit spätestens an Dreikönig schlagartig ändert, der Alltag ist wieder da. Gibt es denn vielleicht von dir auch so ein Patentrezept, wo man sagen kann, so ein bisschen von dieser Ruhe, von dieser inneren Stimmung, die man vor Weihnachten hat, wie kann ich mir die übers Jahr retten?
Also was ich immer schön finde, sind so kleine Rituale sich zu bauen. Also sich wirklich zu überlegen, kann ich mir das vielleicht in meinen Alltag integrieren, dass ich, bevor ich in meinen Tag starte, bei einer schönen Tasse Tee mir Texte durchlese, die mir gut tun. Das kann aus der Bibel sein, das kann aber auch andere Texte sein, die einem einfach viel geben. Oder auch ein Gedicht kann ich vielleicht auch, bevor ich schlafen gehe, mir eine Kerze anmachen und mir kurz überlegen, was war heute? Gibt es Menschen, an die ich besonders denken möchte, die mir heute vielleicht begegnet sind, um die ich mich sorge oder für die ich dankbar bin? Gab es Erlebnisse, die mich glücklich gemacht haben oder die mich nachhaltig bewegen? Also das kann ich sehr empfehlen, auch zur eigenen Psychohygiene so ein bisschen sich das einzuritualisieren. Das gelingt nicht jeden Tag. Das gelingt auch bei uns Pfarrern übrigens nicht jeden Tag. Manchmal rennen wir auch von morgens bis abends einfach nur durch. Aber ich finde, wenn man so ein bisschen so Anker setzt in seinem Tageslauf, das kann ganz, ganz wohltuend sein.
Wir sind ja hier auf dem Weihnachtsmarkt, gibt es ja auch viel zu kaufen. Hast du denn schon deine Weihnachtsgeschenke für deine Kinder und die Verwandtschaft zusammen oder wie ist es überhaupt als Pfarrerin? Kaufst du Weihnachtsgeschenke oder bastelst du sie?
Ich habe noch kein einziges Weihnachtsgeschenk gekauft. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Was ich schenke, unterscheidet sich total von dem, wem ich es schenke. Also es gibt schon auch Geschenke, die ich selber mache, wenn ich Menschen habe, von denen ich weiß, dass es zum Beispiel irgendwie schön wäre, wenn die das von mir persönlich kriegen. Aber ich kaufe natürlich auch viel, klar, logisch.
Lass uns mal überraschen. Wie sieht denn bei dir Weihnachten aus? Was steht denn da bisher so alles im Terminkalender?
Also vor allem stehen die Gottesdienste natürlich im Terminkalender. Es werden 7 Gottesdienste sein in 3 Tagen. Und wir werden für alle was dabei haben, für Familien, für Menschen, die eher früher oder eher später einen Gottesdienst besuchen möchten. Wir werden Gottesdienste haben, wo viel musikalisch geboten ist. Und auch Gottesdienste, wo wir miteinander Abendmahl feiern. Also ein relativ buntes Potpourri. Und das ist natürlich jetzt im Moment mein Hauptding, dass ich das anfange vorzubereiten, dass ich Absprachen treffe. Und Weihnachten an sich, die Weihnachtstage, die sind natürlich für uns Pfarrer Arbeitszeit. Also da ist auch nicht viel Luft, um mit Familie groß irgendwas zu machen oder sich mit Freunden zu treffen. Aber da heißt es halt wirklich Augen auf bei der Berufswahl. Wäre ich Ärztin geworden, würde ich halt im OP stehen, vielleicht über die Feiertage. Also da bin ich doch lieber in der Kirche.
Wie kommen deine Kinder damit klar, dass die Mama an Weihnachten keine Zeit hat? Feiert ihr dann am 23. oder am 27. oder gibt es dann tatsächlich die Stunde, wo das Handy ausgeschaltet wird und wo man wirklich Familie ist?
Die gibt's. Die gibt's und meine Kinder sind damit aufgewachsen, die kennen das von klein auf und wir haben da unsere eigenen Formen, wie wir trotzdem so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen. Ich finde, vieles liegt wirklich daran, wie gut bin ich vorbereitet, wie gut kann ich zum Beispiel das Festessen vororganisieren oder wann bescheren wir. Da haben wir für uns so einen ganz guten Weg gefunden, wie wir trotzdem Weihnachten feiern und wir fokussieren uns wirklich sehr auf uns als kleine Familie und verlagern alles andere an Treffen und an solchen Dingen dann eben um die Weihnachtstage drumherum, aber eben nicht an diese 3 heiligen Tage quasi.
Darf man sich das dann auch so von dir mitnehmen? Vielleicht auch als Tipp für alle, die sich vor Weihnachten gestresst fühlen, einfach den Terminkalender entschlacken und Dinge sein lassen. Was würdest du uns mitgeben, dass wir sagen können, okay, dieses Jahr ist Weihnachten wirklich friedlich, ruhig, entspannend und besinnlich?
Also ich würde euch gern mitgeben, habt Mut zum Einfachen. Es muss gar nicht immer so viel sein und es muss auch gar nicht immer alles auf einmal und so, wie es halt schon immer war. Ich glaube, dieser Mut zum Einfachen und es sich zu reduzieren auf das, was Weihnachten eigentlich sein will, der fehlt uns manchmal, weil wir uns so verpflichtet fühlen, mitzuschwimmen. Und das muss doch so sein. Man hat seine Bilder so im Kopf. Wie hat es so zu sein? Hab Mut, Weihnachten einfach zu gestalten.
Wir versuchen es einfach. Stefanie Ginsbach, Pfarrerin der Evangelischen Kirche in Bermeringen, Temmenhausen und Thomedingen. Dankeschön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und auch dir natürlich wirklich ruhige, schöne Weihnachtsfeiertage. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank.